Die kommunistische Fraktion hat in Verfolg dieser Dinge im Herbst vorigen Jahres den Antrag eingebracht. Man möchte bei der Reichsregierung beantragen, dass die Strafbestimmungen der Paragraphen 218 und 219 außer Kraft gesetzt werden. Wir waren uns von vornherein bewusst, dass man mit diesem Antrag im Bayerischen Landtage wenig Gegenliebe finden wird. Allerdings muss ich sagen, eine derartige Animosität konnte ich nicht begreifen. Ich konnte ein derartiges Unverständnis für die soziale Lage dieser Frauen nicht begreifen. Es wurde mit großem Pathos erklärt, dass, wenn diese Strafparagraphen außer Kraft gesetzt würden, Sitte, Ethik und Moral zum Untergange verurteilt wären. Ich sage nun, sie irren sich. Solche ewige, unabänderliche Sittengesetze gibt es gar nicht. Aber es wäre zwecklos, das der Zusammensetzung dieses Hauses begreiflich machen zu wollen.
Rosa Aschenbrenner in einer Rede am 17. März 1925 vor dem Bayerischen Landtag.
Rosa Aschenbrenner sitzt mit Unterbrechungen seit 1920 als Abgeordnete im Landtag. Zunächst für die unabhängigen Sozialdemokraten, dann für die Kommunistische Partei und schließlich für die SPD.
Eine Politikerin mit Temperament. Ihre Reden sind berühmt für ihre drastische Ausdrucksweise. Nicht selten provoziert sie Heiterkeit, Zwischenrufe, bisweilen auch tumultartige Unruhen, die vom Landtagspräsidenten mit der Ordnungsglocke beruhigt werden müssen.
Seit 1922 gibt es im Bayerischen Landtag regelmäßig Auseinandersetzungen um den Paragraphen 218. Abtreibung ist in den 20er Jahren zu einer sozialen Realität geworden.
Damals treiben in Deutschland jährlich 600.000 bis 800.000 Frauen ihr Kind ab.
Doch aufgrund der restriktiven Gesetzeslage, die einen Schwangerschaftsabbruch nur bei akuten, schwerwiegenden Gesundheitsschäden erlaubt, sehen sich zahlreiche Frauen gezwungen, selbst Hand anzulegen oder dilettantische Operationen zu riskieren. Viele dieser Versuche enden für die Frauen tödlich oder führen zu irreversiblen Gesundheitsschäden.
Wir haben also diesen Antrag deswegen gestellt, weil es hier geht um die Gesundheit und das Leben der Frauen, die durch die wirtschaftliche Not getrieben Hilfe suchen, sich dann an Kurpfuscher wenden und dann erst recht dadurch um ihre Gesundheit kommen. Wir sind der Meinung, dass, wenn man die Strafparagraphen außer Kraft setzen würde, die Gefahr für Leben und Gesundheit der Frau dann jedenfalls geringer wäre. Aber der Staat bleibt nun beim Gebärzwang und überlässt der Familie die Sorge um das neue Menschenleben ohne Rücksicht darauf, was mit ihm geschieht. Ich muss aber noch was anderes bemerken. Im Landwirtschaftsetat und bei dem Kapitel, das die Erhaltung des Viehstands betrifft, hat man von vornherein ganz andere Summen eingesetzt. Hätte man das auch für das Hebammenwesen getan, so wäre das ein erhöhter Schutz für Mutter und Kind gewesen. Aber es scheint in Bayern eben an den alten Grundsatz gedacht worden zu sein: Weiber sterben ist kein Verderben, aber Ross verrecken, das macht Schrecken.
Wenn das Thema Abtreibung auf der Tagesordnung steht, kommen häufig Rednerinnen verschiedener Parteien zu Wort. Am 7. März 1929 plädiert Ellen Ammann, die für die Bayerische Volkspartei im Landtag sitzt, für die Aufrechterhaltung des Paragraphen 218. Für sie ist Abtreibung grundsätzlich Mord und Ausnahmen nur in medizinischen Notfällen zulässig. Für diese Haltung wird sie heftig angegriffen, unter anderem von der Sozialdemokratin Lina Ammann.
Wie kann man von Frauen, die nicht einmal wissen, wie sie ihre lebenden Kinder ernähren sollen, verlangen, noch mehr Kindern das Leben zu schenken und noch mehr Kinder dem Hunger und dem Elend preiszugeben? Wie kann man das von Frauen verlangen, die sehen, dass sie nur schwächliche Kinder zur Welt bringen, dass diese dahin siechen müssen, weil ja die Mütter selbst unterernährt und überarbeitet sind? Die Kinder sind ja vielfach schon im Mutterleibe verkümmert. Diese Klagen werden erst dann verstummen, wenn einmal die ungeheure Arbeitslosigkeit beseitigt ist und wenn die Löhne hoch genug sind, um die Kinder zu ernähren und die Wohnungsnot, unter der wir so außerordentlich zu leiden haben, behoben ist. Die größte Kinderzahl finden Sie bei den unteren Volksschichten. Die besser Situierten haben es von jeher verstanden, den Kindersegen einzuschränken, obwohl sie aufgrund ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse am ersten in der Lage wären, eine größere Kinderzahl zu ernähren.
Abtreibung. Auch eine Klassenfrage?
Rosa Aschenbrenner sagt, ja, eindeutig.
Die nicht besitzenden Schichten schränken die Geburten ein, um vielleicht dadurch den Versuch zu machen, der immer schlimmer werdenden Not zu entgehen. Dagegen sind bei der Bourgeoisie, wo schon längst die Geburten eingeschränkt werden, die Motive ganz andere. Dort werden die Geburten eingeschränkt mit dem Motiv der Besitzerhaltung. Vielleicht auch deshalb, dass die Frau ihre Schönheit und ihre Bequemlichkeit besser wahren wollte. Es gab aber nur einen anderen Weg, nämlich den, die Mittel zuzulassen, um die Empfängnis zu verhüten. Das passiert aber auch nicht. Woran scheitert nun bei uns die Durchführung einer Geburtenkontrolle? Ich behaupte, nur an dem Widerstande der Kirchen und an dem Widerstande verkalkter Mediziner und Politiker.
Da ging es ja ganz schön zur Sache damals. Weißt du, wie viele Frauen während der Weimarer Republik im Bayerischen Landtag saßen?
Moment, das kann ich nachschauen. Karin Sommer hat dazu ziemlich viel geforscht. Sie war es auch, die ganzen stenografischen Mitschriften der Reden durchgearbeitet hat, so dass wir sie jetzt nochmal hören können. Nach den ersten Wahlen am 12. Januar 1919 konnten in Bayern 7 Frauen in den Landtag einziehen. Das waren knapp 4% der 180 Abgeordneten. Und zwischen 1918 und 1933 gab es insgesamt 19 weibliche Abgeordnete im Bayerischen Landtag.
Siehst du diese Büsten an der Fassade? Das sind fast alles Männer. Franz von Assisi, Sokrates, Cicero, Homer, Alexander der Große. Seit den 60er Jahren ist auch eine Frau darunter. Die 7. von links, Sappho, die griechische Dichterin.
Und ganz oben über allem steht die Siegesgöttin Nike.
Wenn Frauen irgendwo in Stein gehauen werden, dann meistens als mythische Gestalten, Göttinnen, Symbolfiguren. Mir würde es ja besser gefallen, wenn hier irgendwo auf einer Mauer Rosa Kempf sitzen würde, als erste Frau, die im Landtag eine Rede gehalten hat, oder Rosa Aschenbrenner oder Anita Augsburg.
Ja, aber da können wir wahrscheinlich noch lange warten, bis das passiert. Anita Augsburg übrigens schafft es bei der Wahl am 12. Januar 1919 nicht in den Landtag. Sie war für die Liste der unabhängigen Sozialdemokraten angetreten.
Von den radikalen Feministinnen schafft es kaum eine in die Parlamente.
Überhaupt hat die Einführung des Frauenstimmrechts gar nicht dazu geführt, dass viele Frauen in die Parlamente gewählt werden. Absurderweise gehen gerade die konservativen Parteien, die immer gegen das Frauenstimmrecht eingetreten waren, gestärkt aus den Wahlen hervor. Während der Weimarer Republik wählen die Frauen eher christlich-konservativ. Die Parteien, die für die Gleichberechtigung von Frauen eintreten und eingetreten sind, vor allem die SPD, können von der Einführung des Frauenstimmrechts nicht wirklich profitieren. Das ist auch bei der ersten Wahl zur Nationalversammlung im Januar 1919 so. Anita Augsburg kommentiert dies folgendermaßen.
Der alte Reichstag und die neue Nationalversammlung haben ein verflucht ähnliches Aussehen. Viele der alten Abgeordneten aus dem selig dahingeschiedenen Reichstage kehren wieder zurück. Sie haben sich, so unglaublich das auch scheint, von ihrer alten Partei unter neuer Firma aufstellen lassen und sind, was noch unglaublicher ist, von deutschen Männern und leider auch Frauen wiedergewählt worden. Dieselben altersschwachen Greise, dieselben Parteigötzen, die seit Jahrzehnten an jedem Kuhhandel beteiligt, zu jeder Konzession bereit waren, die sich von der preußisch-monarchistisch-militärischen Regierung so schmachvoll hatten betrügen lassen, die deren verbrecherische Kriegspolitik mitgemacht haben und dadurch eine nie wieder gutzumachende Schuld auf sich luden. Diese Männer ziehen wieder in die Nationalversammlung ein.
Das war der erste Teil des Audiowalks zum Themengeschichtsfahrt zur Geschichte der Frauenbewegung in München.
Wenn Sie mögen, treffen wir uns gleich am Odeonsplatz wieder. Dort beginnt der zweite Teil. Regie? Wie kommen wir jetzt am besten dorthin?
Mit der Tram Nummer 19. Ihr steigt am Nationaltheater aus und geht den Rest der Strecke zu Fuß.